So, das Mikro funktioniert, höre ich wunderbar. Mein Name ist Victoria Parisot und ich möchte mich auch als allererstes ganz herzlich für die Einladung bedanken bei den Vorarlberger Kinderdörfern. Ich bin wahnsinnig herzlich empfangen worden und es ist irrsinnig schön, hier zu sein. Das Wetter ist total toll, ich bin ganz begeistert. Ja, zu meiner Person. Ich bin Familiensoziologin, eben am Institut für Soziologie an der Universität Wien. Wenn man Soziologie studiert hat, dann kriegt man oft die Frage, was ist das und was kann man da damit machen? Und das, was ich damit gemacht habe, ist, dass ich in der sozialwissenschaftlichen Forschung bin, einerseits und andererseits auch in der Lehre. Und meine Forschung bezieht sich im Wesentlichen auf Familien und zwar auf Familien an Übergängen. Also ich habe zum Beispiel in Forschungsprojekten gearbeitet, wo es drum gegangen ist, was passiert in einer Familie, wenn da jemand pflegebedürftig wird zum Beispiel. Wie verarbeitet so ein familiales Netzwerk so ein Ereignis? Was verändert sich da vielleicht? Und genau so einen ähnlichen Zugang habe ich beim Thema Familienscheidung und Trennung. Und das Projekt, aus dem ich heute berichten werde, ist ein partizipatives Projekt, wo wir mit Kindern im Volksschulalter zu den Themen Familien, Scheidung und Trennung gearbeitet haben. Genau. Ich möchte Ihnen jetzt kurz sagen, wie ich ungefähr den Vortrag strukturieren werde. Ich werde erstens einen Überblick geben über die Themen Familienscheidung und Trennung. Ich werde ein paar Statistiken herzeigen, wie ist das verteilt in Österreich. Und dann möchte ich gerne auf die gesellschaftlichen Vorstellungen eingehen, die es gibt in Bezug auf Scheidung vor allem. Es wird auch der Schwerpunkt des Vortrags auf den Themen Trennung und Scheidung sein. Ich habe im Vorfeld ein bisschen überlegt, was könnte denn für Sie nützlich sein? Manchmal kann das ja auch gar nicht so einfach sein, mit Kindern über solche Themen zu sprechen. Und insofern habe ich mich darauf konzentriert, Ihnen die kindlichen Perspektiven zu diesen Themen mitzubringen, so dass vielleicht das drüber sprechen dann auch leichter wird. Genau, und im dritten Teil des Vortrags, also ich sage dann auch kurz was zu den Forschungsprojekten, die wir gemacht haben, und im dritten Teil des Vortrags werde ich dann darauf eingehen, was uns die Kinder erzählt haben zu Scheidung und Scheidungsfolgen. Genau, wenn man sich Familien aus Kinderperspektive anschaut, dann ist es so, dass der ganz große Teil aller Kinder bei einem leiblichen Elternpaar lebt. Das sind 80% aller Kinder in Österreich, 10% leben bei alleinerziehenden Müttern, 1%, also eines von 100, lebt bei alleinerziehenden Vätern und 9% leben in Stieffamilien. Das ist der Ausdruck, den wir in der Forschung verwenden. Und genau diesen Ausdruck der Patchwork-Familien, also wir übersetzen das auch mit Patchwork-Familien, aber es ist eher ein alltagssprachlicher Ausdruck, der auch im deutschsprachigen Raum verwendet wird, im englischsprachigen wird er gar nicht verwendet. Genau, zu Scheidung und Trennung aus Kinderperspektive kann man sagen, dass es pro Jahr in etwa so ist, dass 12.500 Kinder eine Scheidung in Österreich erleben. Wenn man die Trennungen mit einbezieht, dann ist es so, dass in etwa jedes vierte Kind in Österreich vor dem 15. Lebensjahr eine Trennung oder Scheidung der eigenen Eltern erlebt. Und das, was aber ganz interessant ist, ist, dass wir relativ wenige Daten zu Scheidung aus Kindersicht haben. Wir wissen sehr gut Bescheid darüber, was Erwachsene zu Scheidungen und Trennungen denken. Und die Daten, die es gibt aus Kindersicht sozusagen, das sind oftmals Daten oder beziehungsweise die Perspektiven, die gut abgebildet sind in der Wissenschaft, von Erwachsenen, die als Kind selber eine Scheidung oder eine Trennung erlebt haben und das sozusagen retrospektiv erzählen. Und das ist auch nochmal was anderes. Genau. Das, was sozusagen der zentrale Punkt ist, oder warum auch diese Forschungsprojekte, aus denen ich heute berichten werde, entstanden sind, ist, dass die Themen Trennung und Scheidung bei der Prävalenz, die wir haben, also dass eben jedes vierte Kind eine elterliche Trennung oder Scheidung erlebt und dass es ja auch Paare gibt, die keine Kinder haben und sich scheiden lassen. Und demnach ist es logisch, dass eigentlich alle Kinder in irgendeiner Form mit Trennungen und Scheidungen zu tun haben in ihrem Leben. Und insofern und auch mit Nachscheidungsfamilien, wie wir die nennen. Und insofern machen sich auch alle Kinder irgendwie Gedanken zu diesen Themen. Und jetzt lasse ich Sie kurz überlegen, was meinen Sie denn, wenn wir jetzt so auf die gesellschaftlichen Vorstellungen zur Scheidung gehen? Wie haben sich denn die Scheidungszahlen entwickelt in Österreich? Und zwar gehen wir mal jetzt von 1950 weg. Was würden Sie meinen, haben die, wie die sich verändert haben? Sie können es auch für sich gern behalten oder Sie sagen, was ist mir ganz egal. Ich werde es gleich auflösen, aber sozusagen überlegen Sie mal kurz. Also Sie haben es vielleicht sich gedacht, normalerweise wird davon ausgegangen, dass die gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten. Und das ist auch das, was medial ganz viel transportiert wird. Ja? Dass es sozusagen immer mehr Scheidungen gibt, dass es immer weniger Paare gibt, die wirklich lange zusammen sind. Und wenn man sich aber diese Statistik genau anschaut, dann sieht man, dass die 2007 ihren Peak hatten, also den Höhepunkt. Und das war kurz vor der Wirtschaftskrise. Bis dahin sind die Scheidungen mehr geworden. Und ab dann gibt es eigentlich einen Abfall. Das heißt, es lassen sich wieder weniger Leute scheiden zurzeit. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich die Statistiken dann einmal anschaut. Ich kann noch empfehlen, es gibt von der Statistik Austria, die haben eine ganz wunderbare Seite, die sehr gut aufbereitet ist, wo es ganz viele verschiedene Zahlen zu Familien, zu Scheidung, zu Heiratszahlen, was immer das Herz begehrt. Und es ist sehr spannend, sich mal anzuschauen, was sozusagen medial transportiert wird und wie sind die Zahlen tatsächlich. Genau, ich habe Ihnen auch mitgebracht die Gesamtscheidungsraten in den Bundesländern. Achtung, das ist jetzt ab 1995. Also das sind jetzt die letzten 30 Jahre abgebildet und ich habe vier Zahlen herausgenommen, vier Verläufe herausgenommen. Und zwar die lilane Linie, die violette Linie, dürfen Sie raten, was das ist. Das ist das Bundesland mit der höchsten Scheidungsrate. Dann gibt es eines, die ist das relativ nahe, das Orange am österreichischen Schnitt, das ist das Grüne. Und dann gibt es noch eine vierte Linie und die ist ganz unten, die blaue Linie, das ist das Bundesland mit der niedrigsten Scheidungsrate. Vielleicht überlegen Sie kurz, was das sein könnte oder was Ihr Tipp wäre. Genau, und ich zeige Ihnen das gleich, ich hoffe, Sie können es gut lesen. Ganz oben ist Wien. Wien ist eine Großstadt, das beobachten wir in der Scheidungsforschung. In urbanen Räumen ist es so, dass es einfach viel mehr Scheidungen gibt als am Land oder durchschnittlich mehr Scheidungen gibt als am Land. Das Orange ist Vorarlberg, das ist so nahe am österreichischen Durchschnitt immer. Ich bin ja heute quer durch Österreich gefahren mit dem Zug und da bin ich auch durch das Bundesland mit den niedrigsten Scheidungszahlen gefahren und das ist Tirol. Und daran haben wir uns auch in den Forschungsprojekten orientiert. Wir haben ein Most Different Cases Design genommen. Das bedeutet, dass wir uns angeschaut haben, sozusagen einen urbanen und einen ruralen Raum. Und der urbane Raum, den wir genommen haben, ist Wien. Da sind die Scheidungszahlen sehr hoch. Und auf der anderen Seite eben Tirol, wo die Scheidungszahlen am niedrigsten sind in Österreich. Und wir wollten sozusagen da einen Kontrast. Genau. Was gibt es für gesellschaftliche Vorstellungen zu Scheidung und Trennung? Jetzt haben wir schon aufgemacht sozusagen diese Vorstellung von, das steigt. Es gibt immer weniger Paare, die lange zusammen sind. Und das sieht man anhand der Scheidungszahlen. Ganz so ist es nicht. Und ich habe Ihnen da jetzt die alltäglichen Darstellungen von Scheidung mitgebracht, die uns vielleicht so begegnen. Ja? Also wenn Sie mal googeln, Scheidung und Kinder, ich hoffe, das ist nicht zu klein, aber nein, sieht man eigentlich ganz gut. Wenn Sie da anschauen, wie ist das dargestellt, zum Beispiel dieses orange Bild, ja? Was man ganz viele, ich habe nur einen Ausschnitt genommen, ganz viele Bilder gibt von Eltern, die sich voneinander abwenden. Und was ich total spannend finde an diesen Bildern, ist, dass die sich auch immer von den Kindern abwenden. Und also das nur sozusagen als Rahmen auch. Man sieht auch viele streitende Eltern, die die Kinder nicht beachten, die vielleicht sogar über die Kinder streiten, so in Richtung Kinder deuten, gibt es auch ein Bild. Die Kinder sind in diesen Situationen eher passiv dargestellt, sozusagen mit sich und auf jeden Fall nicht als handelnde AkteurInnen kommen in diesen Bildern vor. Genau. Was auch ganz häufig ist, ist zum Beispiel dieses Herz, das es da gibt mit dem Spalt, wo immer die Kinder dann, da gibt es auch diesen Spalt, wo das Kind sogar hineinfällt. Oder diese zerrissenen Familien, das ist auch so ein Symbol für Trennung und Scheidung. Genau. Was es aber auch gibt, und das sieht man da ganz unten, das hier meine ich, sind Darstellungen, wo Kinder in ein Gespräch mit einbezogen werden. Ja? Also wo sozusagen eine Perspektive abgebildet wird, wo in der Familie irgendeine Form von Aushandlung passiert, wo die Kinder auch ein Teil des Geschehens sind, wo auch eine ruhige Situation abgebildet wird, ja? Und wo auch beide Eltern zueinander gewendet noch irgendwie miteinander tun können. Ja? Das heißt, es gibt sozusagen auch Darstellungen, ich möchte jetzt nicht sagen positiv, aber die in eine neutralere Richtung gehen mittlerweile. Wenn man jetzt sich das Google-Vervollständigungsfeld anschaut, das sind die Begriffe, die häufig dazu gegoogelt werden, wenn man da nur eingibt, Scheidungskinder, dann kommt da als erstes psychische Folgen, Trauma, Spätfolgen. Also da gibt es sozusagen erstens die Vorstellung, dass das ein Ereignis ist, das für das ganze Leben wirkt, dass traumatisierend sein kann, aber das ist sozusagen eine erste Assoziation dazu, was das für Folgen haben kann, ob die vielleicht beziehungsunfähig sind, das steht auch gleich da dabei. Also das heißt, man sieht, so die alltagsweltlichen Darstellungen von Trennung und Scheidung sind häufig relativ negativ. Und in der Forschung ist uns das bekannt als das Desorganisationsmodell von Trennung und Scheidung. Das ist was, was sich in den 60er Jahren in der Forschung entwickelt hat und oder was es sozusagen in diesen ersten Anfängen der Scheidungsforschung war, das sehr präsent, nämlich auch in der Wissenschaft. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn man als Expertin wo eingeladen ist. Es ist ja sozusagen, wir sind ja auch nicht außerhalb der Gesellschaft. Ja? Das heißt, die Fragen, die wir stellen, sind ja auch gebiased, also irgendwie verzerrt von dem, was es gesellschaftlich schon gibt. Und was man für die Scheidungsforschung mittlerweile gut beobachten kann, dass sozusagen in den 60er Jahren gab es noch sehr stark dieses Desorganisationsmodell, das heißt Scheidung als ein disruptives Einzelereignis, das die Familienbeziehungen desorganisiert. Und damit kommt die Familie auch zu einem Ende. Also das ist sozusagen diese Idee von Scheidung, die es da gab und wie die Forschung angelegt war. Genau. Wie gesagt, da gibt es eben diese starke Defizitorientierung und ab den 1980er Jahren circa taucht das langsam auf, nicht nur in der Forschung, aber auch gesellschaftlich, dass man sagt, Scheidung ist eigentlich erstens kein Einzelereignis, also kein sozusagen Ereignis, das einmal passiert und dann ist das vorbei und dann ist die Familie auch beendet, sondern dass das einen prozesshaften Charakter hat, ja? Also dass das auch viel früher beginnt als tatsächlich die legale Scheidung zum Beispiel oder viel früher beginnt, als dass jemand auszieht. Und damit ist auch eine Perspektive gekommen, die sagt, dass man Scheidung auch als einen Übergang in der Familienentwicklung betrachten kann. Das bedeutet, dass Scheidung nicht nur sozusagen dieses Einzelereignis ist, sondern auch eine Vorstufe zum Beispiel zu einer neuen Beziehung und zu einem anderen Familienmodell, das es da geben kann. Ja? Genau, und damit war sozusagen der Schwerpunkt viel stärker auf dieser Veränderung der Beziehung und einer Neuordnung. Und das betrifft auch nicht nur, und das war auch in diesem Desorganisationsmodell relativ stark, dass es sozusagen mal gedacht hat, das ist ein Prozess, der in der Kernfamilie stattfindet. Ja? Also da gibt es dieses Paar und das trennt sich und dann sind die Kinder arm. Das ist so die Vorstellung dazu. Und in diesem Reorganisationsmodell, wo man eben davon ausgeht, dass die Familienbeziehungen reorganisiert werden, da kann man eben sehen, dass das nicht mehr so wahrgenommen wird. Und das Tolle daran ist, wenn man das sozusagen diesen Perspektivenshift sich ansieht, damit wird halt eine Scheidung oder eine Trennung auch zu einem gestaltbaren Prozess. Ja, also dann kann man sozusagen sagen, es gibt Möglichkeiten, das ist nicht eine Sache, der man vollkommen ausgeliefert ist. Genau. Wenn man jetzt Scheidung und Trennung als Übergang betrachtet, dann ist das eben ein Übergang von mehreren im Lebenslauf. Und wenn wir uns die Auswirkungen auf Kinder anschauen, von einer Scheidung, von einer Trennung, da gibt es ja sozusagen große Besorgnis, wie wir auch gesehen haben, wenn man sich anschaut, was Menschen so googeln, dann muss man sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive weisen die eine große Variabilität auf. Ja? Das heißt, manche Kinder haben ein sehr negatives Scheidungserleben. Für die ist das ein stresshafter Übergang und eine sehr anstrengende Zeit. Und das kann sich auch im Erwachsenenalter noch, kann's noch schwierig sein. Es gibt aber auch Kinder, wo man fast gar keine messbaren Effekte, unter Anführungszeichen, und ich sage jetzt messbare Effekte, weil das, was wir sozusagen in der Wissenschaft messen können, ist ja auch begrenzt, aber trotzdem, wo es sozusagen da keine wesentlichen Veränderungen gibt. Und dann gibt es auch Kinder, die sich viel positiver entwickeln nach einer Scheidung oder Trennung, so wie man es messen kann. Für die vielleicht das auch eine Auflösung von einer sehr konflikthaften Familiensituation ist. Oder überhaupt, wenn es Gewalt gibt, dann ist eh klar, dass das sozusagen eine große Erleichterung auch sein kann, so eine Trennung. Genau. Insgesamt kann man aber sagen, dass es durchschnittlich sind die Auswirkungen eher moderat und sie sind vor allem temporär. Das heißt, es ist eine bestimmte Phase und nach dieser Phase passen sich sozusagen aber Eltern und Kinder, also das muss man auch sagen, es sind ja alle betroffen, auch pendeln sich wieder auf ein Niveau ein, wo es ihnen gut geht und wo sie sich sozusagen an diese Veränderungen, die es da gab, angepasst haben. Ja. Ganz wichtig ist, wenn man sich diesen Übergang anschaut als Veränderung, dann kann man den auch sehr gut aufsplitten in verschiedene Veränderungen. Ja? Und dann kann man sich auch anschauen, wie viele Veränderungen macht denn ein Kind mit? Also zieht das Kind um? Gibt es eine wesentliche Veränderung auf der Beziehungsebene zu den Eltern, zu einem anderen Umfeld? Muss das Kind zum Beispiel die Schule wechseln, obwohl es das vielleicht nicht möchte, woanders gut sozial eingebettet sind? Das heißt, das sind alles Veränderungen, die man sozusagen getrennt sich anschauen kann und damit, wie gesagt, diese Scheidung- und Trennungssituation ein bisschen gestalten und zu schauen, wie kann man das für das Kind möglichst veränderungsarm oder so machen, dass es sozusagen von den Veränderungen auch profitieren kann. Hilfreich ist natürlich, wenn es viele Ressourcen gibt in der Familie. Das ist was wir in der Scheidungsforschung immer wieder feststellen, dass je mehr Ressourcen es gibt, desto geringere Effekte hat auch so ein Ereignis dann im Lebenslauf. Genau. Und was ich jetzt machen möchte, ist, wie gesagt, jetzt habe ich schon einen Überblick gemacht, das ist aber alles sehr viel aus der Erwachsenenperspektive auf Kinder geschaut. Und was wir aber in den Forschungsprojekten gemacht haben, und das kam aus einer Idee heraus von meiner Supervisorin, Universitätsprofessorin Ulrike Zartler, die ist irgendwann einmal in der U-Bahn gestanden und hat ein Gespräch mitgehört von drei VolksschülerInnen, vermutlich in dem Alter, und hat dieses Gespräch beobachtet und mitgehört. Und die Kinder, also ein Mädchen hat gesagt, ich habe gehört, wenn die Eltern öfter als dreimal pro Woche streiten, heißt das, sie lassen sich scheiden. Und die zweite hat geantwortet, genau, und dann musst du einem Richter sagen, bei wem du wohnen willst. Und die dritte hat gesagt, ja, aber die Julia sagt, Scheidung ist im Gesetz verboten, wenn die Kinder jünger als 8 sind. Habt ihr das gewusst? Und nachdem sie das mitgehört hat, den Forschungsstand gut kennt, hat sie sich gedacht, eigentlich wissen wir sehr wenig, was sich Kinder so über Scheidung und Trennung denken. Und insofern braucht es ein Forschungsprojekt. Und die hat sie dann auch gemacht. Das ist ein Feedback von einem Kind, das wir bekommen haben, das gesagt hat, ich finde es gut, dass ihr auch mal mit Kindern darüber sprecht und nicht nur mit Erwachsenen. Und unser Eindruck in den Klassen war auch, dass es sozusagen Themen gibt, über die wird mit Kindern gesprochen, von Erwachsenen aus, und auch Themen, über die wird gar nicht mit ihnen gesprochen, weil es vielleicht eine Scham gibt oder weil es schwierig ist vielleicht für uns Erwachsene und wir auch nicht immer wissen, wie wir es machen sollen. Genau, unser Forschungsinteresse war, welche Konzepte und Ideen haben denn Kinder, und zwar nicht nur die Kinder, die selber eine Scheidung oder Trennung erlebt haben, unabhängig von ihrer eigenen familialen Situation, über Trennung, Scheidung und Nachtrennungsfamilien. Eine Nachtrennungsfamilie wäre zum Beispiel eine Mutter mit ihrem alleinerziehenden Kind oder eine Stieffamilie, also Patchworkfamilie. Und dann hat uns auch noch interessiert, wie sprechen denn Kinder miteinander über diese Themen? Was sind ihre Informationsquellen? Was meinen sie denn? Was ist eine richtige Information über Scheidung? Wie läuft sowas ab? Genau, das waren die zwei Forschungsprojekte. Ich möchte hier dazu sagen, ich stehe heute allein, aber da haben ganz viele ganz tolle Kolleginnen mitgearbeitet. Sabine Erben-Hatter hat im COCA-Projekt gearbeitet, in dem ich auch gearbeitet habe. Da ging es eher um die Scheidungsfolgen. Raffaela Kogler, die ist auch Bildungswissenschaftlerin. Das hat uns sehr geholfen, einfach in der Entwicklung der Materialien, weil wir sind gewohnt, mit Erwachsenen zu forschen. Und sozusagen da hinzukommen und das so zu gestalten, dass die Kinder mit uns diesen Forschungsprozess auch machen wollen, das hat extrem geholfen. Sabine Erben-Hatter ist auch Volksschulpädagogin. Genau. Marlies Zuckhäuter-Dudlik hat auch mitgearbeitet, die ist auch eine Familiensoziologin und geleitet hat beide Projekte, nämlich das Projekt SMILE und das Projekt COCA, Ulrike Zadler. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben sogenannte Forschungswerkstätten gemacht. Das heißt, wir sind mit den Kindern, wir sind in die Klassen gegangen und haben dort mit den Kindern gemeinsam geforscht. Das war unser Ansatz. Und wir haben über 200 Stunden jeweils drei Forscherinnen im Klassenverband verbracht und haben da mit 142 Kindern gearbeitet, eben in Wien und in Tirol. In Tirol waren wir in einem kleinen Dorf, an einer relativ dörfischen Schule. Das war auch ganz spannend für mich zu sehen, wie das dort so abläuft. Genau, und insgesamt waren es 9 Volksschulklassen. Die Kinder sind aus ganz unterschiedlichen familialen Konstellationen gekommen. Die meisten sind aus Kernfamilien. Es waren Kinder aus 103 Kernfamilien. 23 Einelternfamilien nennen wir Alleinerziehende in der Forschung, 11 Stieffamilien und 5 andere Familienkonstellationen, wobei wir die, also zum Beispiel eben bei einer Pflegefamilie oder auch bei den Großeltern aufwachsend, das haben wir nicht so genau ausdifferenziert, weil das einfach mit der Pseudonymisierung schwierig werden kann, weil es so wenige Fälle sind. Genau. Die Kinder sind aus ganz unterschiedlichen sozialen Lagen, haben unterschiedliche Anzahlen an Geschwistern, sind eben in unterschiedlichen familialen Konstellationen. Und was wir gemacht haben mit den Kindern ist, wir haben, also der wichtigste Ansatz war, dass wir mit ihnen diskutiert haben. Also wir haben sie sozusagen gebeten mit uns in der Gruppe, wir haben schon die Diskussion angeleitet, aber wir sind sozusagen mit ihnen gesessen und haben sie motiviert, miteinander über diese Themen zu diskutieren. Das war der Großteil. Wir haben auch Einzelinterviews gemacht im ersten Projekt, aber das zentralste Instrument waren Gruppendiskussionen. Wir haben sonst ganz viele andere tolle didaktische Methoden verwendet. Also wir haben ein Spiel entwickelt, wir haben Kurzgeschichten geschrieben und sie die vervollständigen lassen. Genau, also so ganz unterschiedlich. Ja, ich möchte noch ein paar Worte zu unserem Forschungsansatz verlieren, weil es tatsächlich, also unser Anspruch war eben, wie gesagt, wir wissen viel über Kinder, die eine Scheidung erlebt haben, aber was wir eben nicht wissen, wie Kinder selber denken, und unser Anspruch war, eine partizipative Forschung zu machen. Das heißt, nicht über die Kinder zu forschen, sondern mit ihnen gemeinsam und die Kinder da in dieser Forschung auch als aktiv gestaltende Expertinnen für ihre eigenen Lebenswelten zu begreifen. Das ist im Sinne der New Childhood Studies. Das hat sich auch sehr gewandelt in der Kindheitsforschung, wie Kinder und Kindheit betrachtet wird. Also früher sind Kinder eher in Familien als passive Teilnehmende verstanden worden. Die sind da, aber mit ihnen passiert eher. Und das ist was, was sich sehr gewandelt hat, und mittlerweile ist in der Kindheitsforschung klar, Kinder sind aktiv handelnde und gestaltende AkteurInnen, auch in ihren eigenen Familien. Genau. Insofern waren die Perspektiven der Kinder für uns im Zentrum, und das Interessante für uns war, in diesen Modus zu kommen mit den Kindern, dass das für uns jetzt wichtig ist, was sie zu sagen haben und was ihr Konzept ist, und dass wir jetzt nicht, weil, was meine Vorgesetzte oft erzählt, ist, wenn sozusagen zwischen Kindern, oder das waren die anfänglichen Erfahrungen im Projekt, dass wenn ein Erwachsener einem Kind eine Frage stellt, dann ist es häufig so, zum Beispiel im Schulkontext kann das sein, dass der Erwachsene eigentlich schon die Antwort weiß und nur wissen will, ob das Kind die Antwort auch weiß. Und insofern sozusagen mit den Kindern auf eine Perspektive zu kommen, wo wir sagen, alles, was ihr sagt, ist richtig, das war gar nicht so leicht. Also sozusagen sie auch in diesen Modus ein bisschen zu bekommen und auch uns ein bisschen bei der Nase zu nehmen und nicht korrigierend einzugreifen zum Beispiel. Ja? Genau, das war auch ganz wichtig. Ansonsten in der Erstellung der Projekte haben wir uns auch, also natürlich sowieso an der Konvention über die Rechte des Kindes orientiert, aber da waren für uns einfach auch ganz wichtige Inputs, zum Beispiel, dass die Kinder gut verstehen, an welcher Forschung sie da teilnehmen. Also wenn wir auch Erwachsene teilnehmen lassen an Forschungen, dann müssen wir das Einverständnis einholen und eine informierte Zustimmung, das heißt, die Kinder müssen wissen, was sie da unterschreiben, und das so hinzubekommen, dass die Kinder das gut verstehen, das war wichtig. Genau, das ist was wir entwickelt haben aus den Forschungsprojekten. Das ist ein sogenannter Konzept-Cartoon, und das sind so Cartoons, wo es um bestimmte Fragen zu Familienscheidung und Trennung geht. Und da haben wir es so gemacht, dass wir eben aus den Gruppendiskussionen die wesentlichsten Positionen von Kindern, aber auch so große Missverständnisse, die es immer wieder gibt, in diese Sprechblasen hineingeschrieben haben. Für uns war nämlich nicht das Ziel, dass die Kinder uns ihre persönlichen Erfahrungen von zu Hause erzählen. Das durften sie gerne, wenn sie das wollen haben. Aber das war überhaupt nicht unser Ziel, sondern das Ziel war sozusagen, dass sie uns erzählen, wie sie darüber denken, über diese Themen. Und wenn sie nicht über sich selber sprechen wollen, dann können sie auch zum Beispiel da über die Manu sprechen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben mit ihnen diskutiert. Zum Beispiel haben wir gesagt, wenn Eltern sich trennen, ist das keine Familie mehr, sagt der Emir. Und was sagst jetzt du da dazu? Und dann haben wir sie sozusagen gefragt und gebeten, Stellung zu nehmen zu diesen Dingen. Und auch gefragt, was könnte man denn noch dazu sagen? Gibt es eine Position, die hier zum Beispiel fehlt? Hier sehen Sie so eine Diskussion, die wir gemacht haben. Das ist eine Diskussion zum Thema, wie geht es Kindern nach der Trennung der Eltern? Auch die Zeichnungen haben übrigens die Kinder für uns gedraftet. Wir haben es dann übersetzt digital, und wir haben eine Grafikerin auch im Team gehabt, die das wunderbar gemacht hat. Aber dieser Baum zum Beispiel mit diesem durchgestrichenen und das Kind, das davor sitzt, das ist ein Entwurf von den Kindern. Das heißt, wir haben alle diese Elemente mit den Kindern gemeinsam entwickelt. Genau, und da ist jetzt der Auszug aus so einer Diskussion. Und wenn Sie schauen, auf diesem Konzept-Cartoon steht schon drauf, wie geht es den Kindern nach der Trennung der Eltern? Sie wünschen sich, dass die Eltern wieder zusammenkommen. Sie denken, sie sind schuld an der Trennung ihrer Eltern. Das ist tatsächlich ein Konzept, das wirklich häufig gekommen ist, dass uns Kinder auch gefragt haben, ob das möglich ist, dass ein Kind schuld sein kann an der Trennung der Eltern. Und wenn wir definitiv gesagt haben, immer nein. Also es gab so ein paar natürlich Dinge, wo wir schon sehr klar waren, einfach auch in unseren Botschaften als Erwachsene. Dann ist da ganz oft gefragt worden, ganz sicher nicht, auch wenn die Kinder ganz, ganz schlimm sind, kann das trotzdem nicht sein, dass die schuld sind. Also diese Schuldgefühle, das ist ein sehr präsentes Thema bei Kindern, auch die keine Trennung erlebt haben, das ist ein Konzept, das es gibt. Genau, jedenfalls hier diese Diskussion, wir haben das vorgelesen, diese vier Positionen. Und dann fragt die Interviewerin, fällt euch noch was ein, wie geht es den Kindern nach der Trennung der Eltern? Und ein Mädchen sagt, können sich manche auch glücklich fühlen? Und die Interviewerin sagt, können sich auch glücklich fühlen? Na klar, das ist auch eine Möglichkeit. Kannst du überlegen, wann fühlen sich die Kinder glücklich nach der Trennung der Eltern? Und da schaltet sich ein anderer Bub dazwischen in der Diskussion und sagt, es kann sein auch, dass die Mutter erleichtert ist auch und dass dieses Kind auch erleichtert ist. Und das war eine Position, die wir dann auch aufgenommen haben in unsere Konzept-Cartoons, die wir auch in unserem Buch alle drinnen haben. Da sind 25 von denen drinnen. Genau. Ich werde jetzt dann zu den Ergebnissen kommen, und da werden hauptsächlich nur mehr die Kinder sprechen. Ich sage jetzt vorweg, das ist manchmal so wie hier grammatikalisch nicht ganz einwandfrei. Manchmal sind die Artikel durcheinander, wie auch immer. Es ist so, wie es ist, und ich lese das auch genauso vor, weil ich finde es wichtig, dass das sozusagen auch so transportiert wird. Genau, und was sagen denn jetzt Kinder über Scheidung? Und wenn wir, wie wir die Kinder über den Ablauf gefragt haben, da hat ein Mädchen zusammengefasst, ganz kompakt, davor gibt es Streit. Danach gehen sie zu irgendeinem Verein, ich weiß nicht genau, wie das heißt, und da nehmen sie dann die Eheringe ab. Also das ist so kompakt, und im Wesentlichen bildet das sehr gut ab, was uns viele Kinder über diesen Ablauf von Scheidung erzählt haben. Und zwar sind sie der Meinung, es gibt diesen Streit, dann gibt es eine Entscheidungsfindung. Die liegt auch nicht ausschließlich bei den Eltern, wie Sie gleich sehen werden. Dann muss diese Scheidung irgendwie administriert und aufgeteilt werden. Das sind natürlich die Worte, die wir jetzt gewählt haben hier für den Vortrag. Und dann am Ende gibt es noch einen symbolischen Abschluss von dieser Paarbeziehung. So ist das idealtypisch. Das ist auch ein Bild, das ein Kind gezeichnet hat aus dem Projekt. Überhaupt alle Zeichnungen sind von den Kindern. Wie schaut das aus? Der Streit, bevor eine Trennung kommt, ist auf jeden Fall andauernd und er ist häufig. Und die Eltern kündigen diese Trennung an. Wenn wir jetzt gefragt haben, was sind das für Streits, die es da geben kann, da hat ein Bub erklärt, also scheiden lässt man sich, wenn man jeden Tag streitet. Und entweder es sind große Probleme oder es sind kleinere Probleme, sowas mit Joghurt oder so. Weil, und dann da ist nachgefragt worden, auch in der Gruppendiskussion, was kann da der Streitpunkt sein mit dem Joghurt, weil der andere das Joghurt gegessen hat von der Frau, weil dieses Joghurt 5 Euro gekostet hat und ich finde, das ist ein teures Joghurt, das, was die sich geholt hat. Und ich finde das irgendwie ein schönes Zitat, weil es ist so ein bisschen die Zahnpastatube in der Erwachsenenwelt, die immer offen gelassen wird, oder? Also das haben Kinder auch am Schirm, dass solche Kleinigkeiten auch zu einem unangenehmen Klima beitragen können. Genau, und was so erwartbare Gefühle sind in dieser Phase bei Kindern, meinen Kinder, dass es eben, dass man sich fürchtet, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht, dass man wütend ist auf die Eltern, kann sein, dass man unsicher ist und dass man sich machtlos fühlt und irgendwie das Gefühl hat, man ist dieser Situation ausgeliefert. Und ein Mädchen hat auch gemeint, es kann passieren, dass die Eltern tatsächlich ihre Kinder ganz vergessen haben und nur mehr sich streiten und dann eher mit dem Streiten beschäftigt sind als mit den Kindern. Und wenn das so eintritt, dann gibt es sozusagen eine Entscheidungsfindung zu einer Trennung oder Scheidung. Und da sind aber nicht nur die Eltern, die das entscheiden, sondern die Kinder meinen, es gibt auch Institutionen, die das entscheiden, ob sich Eltern trennen oder scheiden dürfen. Die sozusagen dieses Erlaubnis geben, die das dann auch offiziell machen. Was das für Institutionen sind, da sind ganz unterschiedliche gekommen. Manche haben gesagt, zum Bürgermeister muss man auf jeden Fall gehen, Richter oder Richterin, Rechtsanwalt. Also wir haben es jetzt auch mit sozusagen geschlechtlichen Zuschreibungen, das ist meistens in der männlichen Form gekommen, aber die Richterin ist tatsächlich auch in der weiblichen Form gekommen. Standesbeamte, der Priester, weil der hat alle Scheidungsunterlagen, der hat ja, wo man geheiratet hat, hat auch die Zettel, wo man unterschrieben hat einmal. Genau, und auch die Polizei könnte unter Umständen zuständig sein. Und in der Diskussion sagt ein Mädchen, ja, man muss irgendwo hingehen, eben zum Bürgermeister vielleicht, meint ein Bub. Und das Mädchen sagt, nein, zu diesem mit der Perücke und diesem Klopfen. Und dann sagt ein anderes Mädchen, nein, zum Richter, glaube ich. Und dann antwortet sie, Richter, ja, das meine ich, Rechtsanwalt. Das heißt, es ist klar, es gibt diese offizielle Institution, was macht die? Die stellt erstens einmal fest, ob man sich wirklich scheiden lassen will. Sie stellt auch fest, wer schuld ist an der Scheidung. Und das ist ganz interessant, weil in Österreich gibt es ja tatsächlich noch eine Verschuldenscheidung. Das ist ein ganz geringer Prozentsatz nur von Scheidungen, wo das festgestellt wird, aber das gibt es. Und insofern finde ich es irrsinnig spannend, dass das Kinder auch wissen. Die regelt Obsorge und Kontakt. Kontrolliert auch die Eltern, ob das alles so läuft, wie das ausgemacht war und schlichtet auch den Streit, falls es einen gibt. Und im letzten Schritt gibt es dann sowas wie eine symbolische Beendigung der Paarbeziehung, nämlich ist irgendwie klar, es muss einen Ritus geben, um diese Beziehung auf der Paarebene zu zerstören. Es gibt da ganz viele Gegenstände, die da erwähnt werden, zum Beispiel Ringe sind ein ganz zentrales Symbol, aber es auch zum Beispiel war die Rede, dass man die Fotos zerreißen muss, die man miteinander hat. Und dann ist auch klar, es gibt ein offizielles Dokument, wo man unterschrieben hat, dass man verheiratet oder zusammen ist. Und da habe ich auch eine Diskussion mitgebracht, wo ein Bub sagt, aber was ist, wenn sie sich trennen, was passiert mit der Unterschrift? Und ein Mädchen sagt in der Diskussion, sie wird zerstört. Und die Interviewerin meint, sie wird zerstört. Okay, habt ihr eine andere Idee noch? Und der Bub sagt ja, ins Feuer gelassen. Also sozusagen dieses Rituelle kommt das ja heraus, finde ich. Und dann sagt ein anderer Bub, und das finde ich so ein nettes Zitat, der sagt, wir hatten schon viele Ideen, weil das zeigt ein bisschen, dass sich die Kinder da selbstwirksam und kreativ erlebt haben, auch in den Projekten. Genau, und die Interviewerin bestätigt ihm das und sagt, ihr habt schon viele Ideen gehabt und man muss da auch was unterschreiben, damit man sich scheiden lassen kann, das stimmt. Und er meint ein Bub, ja, ein Blatt von einem Polizisten muss man unterschreiben, also diese offizielle Institution. Genau, was wir auch gesehen haben, sind so begräbnisähnliche Zeremonien. Also die Freunde warten dann draußen und verabschieden sich noch einmal. Und genau, und was wir aber auch immer wieder gesehen haben, sind Reorganisationsperspektiven, also wo sozusagen auch eine positive, eine zukunftsorientierte Perspektive, prozessorientiert da ist. Die heißt zum Beispiel hier, nur weil man den Ehering wegtut, heißt das nicht, dass die Familie jetzt ein Ende hat. Genau. Ja, dann möchte ich noch was zu den Scheidungsfolgen sagen, was die Kinder meinen, was Scheidungsfolgen sein können. Beziehungsweise, das ist ja auch, muss man immer vor dem Hintergrund sehen von auch Nachscheidungsfamilien. Also alles, was hier über Scheidung und Scheidungsfolgen gesagt wird, ist ja auch ein Blick auf Familien insgesamt. Und was ist unter Anführungszeichen eine richtige Familie? Da haben wir ganz viele verschiedene Begriffe gehört. Also die originale Familie, die normale Familie, die richtige Familie. Sozusagen diese normativ auf, also es ist meistens ein normativ aufgeladenes Bild von einer Kernfamilie, bestehend aus zwei heterosexuellen Elternteilen mit ihren Kindern. Und das ist so dieser Idealtypus, wo die Kinder das dann oft so nennen. Das ist irgendwie die normale Familie. Und da versuchen wir sozusagen, oder haben wir auch im Projekt immer wieder versucht, das ein bisschen aufzulockern und das zu hinterfragen, diese Begrifflichkeiten. Weil was heißt denn das für ein Kind, das bei einer alleinerziehenden Mutter oder Vater aufwächst? Dass das in einer abnormalen Familie aufwächst, ist ja auch nicht irgendwie sehr wertschätzend. Insofern, genau, versuchen wir da bei den Begrifflichkeiten auch immer kritisch zu sein und einen Diskurs anzustoßen. Diese Zeichnung habe ich mitgebracht und die hat sogar einen Titel und den mag ich total gern. Eine Frau und ein Mann haben sich gegeneinander getrennt. Und ich finde dieses Gegeneinander irgendwie so einen schönen Ausdruck von, was manchmal passiert, wenn Leute sich trennen, dass es irgendwie ziemlich gegeneinander läuft. Und man kann sich gar nicht wirklich voneinander trennen, weil man ist so damit beschäftigt, sich gegeneinander zu trennen, dass man sich gar nicht gut in Ruhe lassen kann. Was ich schön finde an dieser Zeichnung außerdem ist, dass die Eltern, erstens einmal, die wohnen gemeinsam in einem Haus. Dieses Haus hat aber zwei verschiedene Garagen und also sozusagen es gibt eine räumliche Trennung zwischen den Eltern, aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit. Die haben sich schon getrennt, das heißt, das ist eine Nachscheidungsfamilie und die Eltern sind glücklich und das ist schon ab und an vorgekommen, dass Kinder das so gezeichnet haben, aber meistens wird Scheidung eher mit negativen Gefühlen sozusagen assoziiert, auch von Kindern, beziehungsweise dieser Scheidungsprozess wird einfach mit viel Tränen und viel Wut gezeichnet. Genau, und die Kinder sind da in dem Auto, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, weiß nicht genau, aber finde ich auch ganz süß irgendwie. Ja, was meinen denn Kinder, was da alles gemacht werden muss, wenn sozusagen die Scheidungsfolgen verhandelt werden? Das, was sehr spannend für uns war, war, dass das leitende Prinzip, um diese Scheidungsfolgen zu regeln, alle Dinge aufzuteilen, die es da aufzuteilen gibt, das leitende Prinzip dahinter ist immer die Fairness für die Eltern. Das heißt, die Kinder überlegen nicht im ersten Moment, was wäre denn für mich am allerbesten, was will denn ich oder was wäre für uns Geschwister gut, oder, sondern sie überlegen, was ist für meine Eltern das allerbeste Modell und was ist das Fairste, wo keiner benachteiligt wird. Da können wir später auch noch drüber reden. Ich habe auch eine Theorie, warum das so ist oder warum das so eine Relevanz hat. Genau, ich möchte es aber jetzt einfach anhand von diesen vier Dingen herzeigen. Diese Überschriften, das ist was, was jetzt nicht unbedingt von mir oder von uns kommt, sondern es ist tatsächlich so, dass Kinder, wenn man sie sozusagen fragt, was muss denn da alles aufgeteilt werden, dann kam oft, naja, die Wohnung, das Haus, das Geld und die Kinder halt. So, also in dieser Diktion, dass halt das Materielle irgendwie auch mit Menschen so stark vermischt wird. Und genau, und bei der materiellen Aufteilung ist es so, dass es um Gleichheit geht zwischen den Eltern. Es gibt in der Soziologie oder in der Sozialwissenschaft noch ein anderes ganz wesentliches Prinzip, wie Dinge verteilt werden können, sodass es alle irgendwie als fair wahrnehmen. Und das wäre Gerechtigkeit. Also das muss nicht unbedingt eine Gleichheit 50-50 sein, sondern das kann auch sein 30-70, weil einer hat zudem mehr beigesteuert, was weiß ich. Also sozusagen dann, dass es eine Liste von Gründen gibt, warum das jetzt gerecht ist, aber es ist nicht 50-50 aufgeteilt. Das, was Kinder aber machen, ist, dass sie sofort sagen, okay, das muss 50-50 sein, sonst ist das auf jeden Fall unfair. Und ich habe da auch einen Auszug mitgebracht aus einer Diskussion und da sagt ein Bub, aber ich glaube, sie wollen sich auch nicht sehen, auch wenn sie Hälfte-Hälfte-Haus machen, zum Beispiel. Das gibt ja keinen Sinn, wenn man zur Küche muss und es ist auf der anderen Hälfte. Das heißt, die Idee sozusagen ist da, wie die Interviewerin zusammenfasst, du meinst, wenn sie das Haus einfach in zwei Hälften teilen würden, das wäre die Lösung oder das wäre ein Vorschlag, den du machen würdest. Und der Bub sagt, ja, also er hat sich das eben schon durchgedacht vorher noch und hat das so vorgeschlagen. Und dann antwortet er, ja, aber wenn sie auf die Toilette muss und auf die andere Seite oder der andere muss zu dir. Also das funktioniert nicht. Und dann antwortet ein anderer Bub, bringt sich ein und er sagt, an das hätte ich gerade nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass sie zuerst zusammenleben, aber sich nicht wirklich ansprechen. Und so. Und warten, bis der andere genug Geld hat, um sich auch ein eigenes Haus zu kaufen. Also das wäre so seine Idee. Da ist es so, dass dieser Bub und unten, der das vorgeschlagen hat, der selber eine Scheidung und Trennung erlebt hat und der beschreibt halt, dass der Papa dann zu seiner eigenen Mutter, also zur Oma, wieder zurückgezogen ist nach dieser Trennung. Und er erzählt halt, ja, und er glaubt, das war dem Papa irgendwie auch ein bisschen peinlich, da wieder zur Mama zurückzuziehen, weil er war ja schon 42. Und genau, also das war irgendwie, und genau, und er sagt eben, das war nicht so fair und er hätte sich das einfach anders gewünscht und bringt sozusagen dieses Konzept ein. Ja, wenn man es von der räumlichen Aufteilung her anschaut, dann sieht man, dass Kinder meinen, dass das Wechselmodell die fairste Lösung ist für Kinder. Und zusätzlich, wenn sie dann darauf eingehen, wie soll das ausgestaltet sein, dann meinen sie, dass eine geringe Entfernung zwischen den Wohnungen gut wäre, um den Kindern dieses Wechselmodell zu erleichtern. Aber der Ausgangsgedanke ist immer sozusagen, was ist das Beste für die Eltern? Und dann machen wir das, was das Beste ist für die Eltern, weniger stressig für Kinder. So ist die Denke praktisch. Genau, was ich ganz interessant finde und ich denke da viel drüber nach, wie das in 30 Jahren sein wird und ob vielleicht zum Beispiel, weil Kinder haben super kreative Ideen, man hat es schon gesehen da mit dem Haus, was es da für Modelle geben kann oder warum die auch nicht gut sind, aber sie diskutieren einfach viel kreativere Ideen, als wir Erwachsenen es tun. Und ich würde gerne wissen, wie es ist in 30 Jahren, also ich frage mich das, ob sozusagen eine Eltern-WG nicht irgendwann sogar ein Modell sein kann, das vielleicht sogar funktioniert. Ja, also wenn es da ein paar Role Models gibt. Also es würde mich echt interessieren, wie viele von diesen Modellen wir in 30 Jahren sagen, ja, ist vielleicht jetzt gerade neu oder ist eh normal schon oder weiß ich nicht. Aber sozusagen, da wird es vielleicht auch nochmal kreativere Modelle geben, glaube ich. Genau, also die Eltern-WG zusammen zu wohnen, aber eben nicht Dings im gleichen Zimmer wohnen oder so. Und einer sollte halt im einen Zimmer bleiben und der andere im anderen, sodass sie sich nicht zu viel über den Weg laufen, damit es kein Konfliktpotenzial gibt. Genau. Und ein anderer Bub, der stellt sich das vor, der hat selber, lebt er in einer Kernfamilie und der sagt, das wäre urlustig, wenn die Eltern so wohnen nebeneinander und die Kinder sind so, gehen wir nach Hause und das andere Kind sagt, welches? Wir haben ja zwei. Also wo das auch so sehr positiv verhandelt wird. Ich zeige noch ein zweites Bild her, was ich sehr spannend finde, auch an diesen Zeichnungen, ist, dass man da auch sieht, dass wenn die Kinder das zeichnen, sind die Kinder immer genau in der Mitte. Also da ist das Kind in der Mitte, nämlich in der Mitte von den Eltern und auch von diesen Häusern. Und das haben wir auf ganz vielen Zeichnungen so. Im ersten Projekt gab es ein Kind, das hat mit dem Lineal abgemessen, damit das ja genau in der Mitte ist. Und ich finde, es ist irgendwie so ein gezeichneter Ausdruck von diesen vielleicht Loyalitätskonflikten, in die Kinder auch kommen können. Aber sozusagen auch der Wunsch nach einer friedlichen Lösung. Genau. Ja, zur zeitlichen Aufteilung, da meinen die Kinder 50-50 ist gut. Wie ist der Wechselrhythmus gut? Da ist alles gekommen. Also man könnte sich stundenweise abwechseln oder auch alle paar Stunden. Da haben sie auch überlegt, es könnte halt blöd sein, wenn man so einen mehreren Stundenrhythmus hat. Dann könnte es sein, dass man die Kinder aufwecken muss in der Nacht. Das ist vielleicht nicht so angenehm. Deswegen ist das dann wieder abdiskutiert worden sozusagen. Dann haben sie auch gesagt, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Da war dann nur die Sorge, dass man vielleicht sich nicht mehr erkennt, wenn man sich dann trifft, weil Kinder verändern sich ja stark in einem Jahr, das wissen Sie auch. Genau. Ja, und dann gab es auch ganz andere Modelle noch, die wir so kennen, eben das halt am Wochenende, je nachdem, wie nahe man zur Schule wohnt, also so die Klassiker und Besuchskonzepte. Und prinzipiell ist da eben die Logik auch immer, wie in der Diskussion, die da unten ist, in dem grauen Feld, wo ein Bub sagt, das kommt drauf an. Wenn die Mutter jetzt richtig böse ist, sollte man natürlich zum Papa gehen. Wenn die Mutter ganz nett ist und der Papa auch, sollte man eigentlich gleich viel Zeit verbringen. Und das ist halt, also es ist so spannend, weil es sozusagen so auch wieder so eine Bringschuld ist von den Kindern, was die Kinder alles sollen. Und die Antwort von dem Buben ist, ist nicht eine Sekunde mehr. Und da sind wir wieder bei diesem Lineal, also da wird wirklich mit Präzision sozusagen geschaut, dass das gleich ist. Genau. Eine Sache, die häufig gekommen ist in Diskussionen als Thema und Konfliktpotenzial auch in Familien, ist Alkohol. Das war tatsächlich relativ präsent und die Kinder sehen schon auch, dass es Gründe gibt, warum Kinder nicht so viel bei den Eltern sein sollten. Und wenn man sich zum Beispiel scheiden gelassen hat, das heißt, wenn die Frau gescheidet, weil der Mann betrunken war, dann sollte man auch schauen, dass die Kinder vielleicht nicht so viel bei diesem Elternteil sind. Genau. Ja, und dann gibt es noch ein Konzept, das auch extrem präsent war, nämlich wie macht man das mit den Kindern, wenn man sich scheiden oder scheiden lässt oder trennt. Und da ist ein Vorschlag, wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat, dann kann einer zu dem Papa gehen und einer zur Mama und dann können sie tauschen. Dann sehen sie, also die Eltern, jeden Tag oder jede Woche ihre Kinder. Und das ist ja die Priorität, nach der verhandelt wird. Das heißt, die Kinder werden auf die Eltern aufgeteilt. Da gab es unterschiedliche Prinzipien, wie die aufgeteilt werden. Also nach Geschlecht, dass die Schwestern gehen zur Mama und die Brüder gehen zum Papa zum Beispiel. Ideal ist es, wenn es Zwillinge sind, weil die schauen gleich aus und dann haben die Eltern praktisch immer das Gleiche. Da hat ein Kind aber gesagt, das ist vielleicht nicht so gut, weil man sollte Zwillinge nicht trennen, weil er hat gehört, die fühlen immer das Gleiche und es ist dann blöd, wenn die an unterschiedlichen Orten sind. Genau, das war das Gegenargument da. Und dann einfach nach der Anzahl. Und da ist natürlich die Herausforderung, was tut man mit Einzelkindern? Da haben wir teilweise wirklich drastische Bilder bekommen. Also es muss sich mit dem Messer durchschneiden und so, also wirklich arg. Ungerade Kinderanzahl ist natürlich auch blöd. Und auch wenn sich die Eltern einfach nicht einig sind. Eine Möglichkeit wäre, das ist ein Bub, der sehr viel erzählt hat und sehr aktiv war immer in den Gruppendiskussionen. Und der hat erzählt, wie er, also er hat sich praktisch on the spot ausgedacht, wie das gehen könnte bei ihm zu Hause. Und er sagt, wir sind fünf. Er ist der Jüngste von den Geschwistern. Er hat mir auch gesagt, er glaubt, dass seine Mama ihn ein bisschen lieber mag, weil er der Jüngste ist. Und er sagt, also wir sind fünf mit mir. Wir so, zwei bei der Onkel, zwei bei der Tante und eine. Nein, zwei mein Onkel, eins meine Tante, weil sie hat eine Tochter und eine mein Vater, eine meine Mutter. Dann sind alle geteilt, alle eins oder zwei. Also sozusagen relativ komplexe Prinzipien, auch die da angewandt werden an Verteilung. Ja, wenn sich alles hinten und vorne nicht ausgeht, dann ist eine Möglichkeit eben auf die Verwandtschaft aufzuteilen. Aber was auch ganz oft gekommen ist, ist sozusagen, wenn es in einem Trennungskonflikt überhaupt keine Einigungsmöglichkeit gibt, dann kann es auch sein, dass die Kinder in eine Pflegefamilie kommen und dass sie sich das teilweise auch selber organisieren müssen. Also die müssen dann wo anrufen und sagen, hallo, ich brauche eine neue Familie. Oder sie kommen ins Kinderheim. Also da gibt es auch so angstbesetzte Vorstellungen von Kindern, dass man sozusagen irgendwie überbleiben könnte im Zuge von einer Scheidung oder Trennung. Genau, das nur auch als zu dieser Aufteilung von Kindern oder was da alles passieren kann, unter Anführungszeichen. Genau, wir haben die Kinder aber auch gefragt, was sollen denn Eltern nach einer Trennung machen, damit es den Kindern gut geht? Und da sind ganz unterschiedliche Vorschläge gekommen, nämlich, dass sie mit dem Kind reden. Das sind sehr einfache Sachen. Die Eltern sollen dem Kind etwas kaufen, das sie glücklich macht. Dass man den anderen nicht beachtet, sondern nur das Kind. Die Eltern sollen mit den Kindern spielen, um sie froh zu machen. Die Eltern sollen den Kindern sagen, dass sie sich trennen, und zwar früh genug. Das ist eine Sache, die wir auch aus der Forschung wissen, dass sozusagen eine rechtzeitige und altersadäquate Information ein wichtiger Teil von einem halbwegs sozusagen kindgerechten Trennungsprozess auch ist, dass man eben nicht zuerst alles organisiert und dann sagt, nächste Woche ziehen wir um und nach den Osterferien kommst du in die neue Schule, sondern dass Kinder auch eine Zeit kriegen, um sich auf solche Veränderungen einzustellen. Genau, dass jeder immer seine eigene Zeit hat und sie sollen den Kindern einfach Aufmerksamkeit geben. Also ganz simple Appelle eigentlich an uns Erwachsene. Das finde ich ganz schön. Ja, was kann man als Fazit sagen? Ich finde ganz zentral, dass wir gesellschaftliche Vorstellungen von Familientrennung und Scheidung reflektieren, dass wir auch schauen, was begegnet uns da so an Darstellungen. Ja, also da kann man durchaus kritisch sein, finde ich. Zusammenfassend kann man sagen, Scheidung und Trennung bedeuten immer eine Veränderung und auch Übergänge auf mehreren Ebenen. Und diese Übergänge kann man sich auch auf mehreren Ebenen anschauen. Und das kann auch helfen in diesem ganzen Gefühlswirrwarr, das es halt gibt, wenn man sich trennt oder wenn man sich scheiden lässt, eine Struktur reinzubekommen. Genau, und das ein bisschen zu sortieren. Ja, ganz wichtig, Kinder haben konkrete und vielfältige Vorstellungen zu Trennung und Scheidung und sie haben irre viele Fragen dazu. Ich kann da nur sagen, es ist gut, mit den Kindern drüber zu reden und sich auch diesen Gesprächen absolut zu stellen, sei es in der Schule oder im Hort oder eben auch in der Forschung, wo es auch sehr lange gedauert hat, bis wir das gemacht haben, muss man sagen. Genau. Und eine Sache, die auch ganz wichtig ist, finde ich, dass Kinder eben immer diese fairen Lösungen für Eltern priorisieren. Das heißt, man muss Kinder wirklich auch sehr unterstützen, auf ihr eigenes Wohl zu achten. Und das finde ich auch total spannend, weil das ist auch sehr gegensätzlich zu dem, was im Gesetz steht. Ja, also in jedem Obsorgeverfahren ist das oberste Prinzip, das es gibt, das Kindeswohl. Und trotzdem gibt es sozusagen diese Logik. Also das ist was, was man auch den Kindern als Botschaft mitgeben kann. Genau, wir haben diese Botschaften auch in unserem Buch gesammelt. Da sind auch diese Concept-Cartoons drinnen. Das ist praktisch eine Grundlage, um mit Kindern an diesem Thema zu arbeiten. Achtung, es ist nicht so, dass man das Kindern eben in die Hand drückt und dann sagt, schau mal rein, schau dir diese Comics an, sondern es ist eher so, dass es eine Diskussionsgrundlage sein soll und dass das auch Konzepte sind, die die Kinder selber kritisch hinterfragen sollen. Also im Sinne von einem konstruktivistischen Lernansatz, dass die Kinder auch kritisch da lernen, kritisch zu sein, kritisch zu diskutieren. Genau. Was wir auch gemacht haben, es gibt diese Broschüre, die ist ganz toll, das sind so, kann man auch gratis runterladen, eben auf der Homepage von Smile. Das sind zum Beispiel so Basic-Botschaften drauf, wie Familien sind vielfältig. Streit bedeutet nicht gleich Scheidung. Also Streiten ist auch sehr angstbesetzt unter Kindern, weil es sozusagen diesen Connex ja auch gibt. Aber auch zu sagen, dass in Familien gestritten wird, ist prinzipiell einfach ein Teil des Alltags und kommt überall vor, wo Menschen zusammenkommen. Und genau, man darf alle Fragen stellen und alle Ängste formulieren. Das ist wichtig, die Kinder darauf hinzuweisen. Was haben wir noch? Ja, Scheidung bedeutet Veränderung. Also das sind alles Dinge, die sozusagen in kindgerechten Worten da auch aufbereitet sind, in der Broschüre, aber auch in unserem Buch. Genau, ja, das ist es eigentlich auch schon von meiner Seite. Und ich freue mich auf Ihre Fragen und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank, Frau Parisot, dass Sie den Kindern hier in Ihrer Forschung so einen großartigen, wichtigen Platz einräumen. Das ist ganz in unserem Sinne und ich glaube, es geht vielen hier, die hier sitzen und diese Dinge in so einer geballten Form noch nie gesehen haben. Jetzt darf ich, wenn Sie möchten, an Sie den Appell richten, wenn Sie eine Frage haben an Frau Parisot oder eine Ergänzung, bitte geben Sie mir ein Handzeichen, damit ich mit dem Mikro zu Ihnen kommen kann. Somit haben wir anschließend bei der Aufnahme nicht nur die Antwort, sondern auch die Frage. Das wäre total nett. Und trauen Sie sich ruhig, wir sind ganz unter uns.
Und zwar, Sie haben ja jetzt das Buch da gemacht, das gezeichnete, das Cartoon. Wie ist das jetzt, wenn Kinder mit Migrationshintergrund, die jetzt die deutsche Sprache nicht so beherrschen, haben Sie das auch in verschiedenen Sprachen oder ist es jetzt nur auf Deutsch der Fokus von dem?
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Das ist noch ein Manko. Das Buch ist jetzt mal auf Deutsch erschienen. Aber es ist so, dass wir prinzipiell im Projekt mit Kindern zu tun hatten, die sehr unterschiedliche Sprachkompetenzen mitgebracht haben. Also Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und welche, die nicht mehrsprachig aufwachsen und Kinder, die weiter sind in der Sprachentwicklung und welche, die noch nicht so weit sind. Und genau, das heißt, wir haben sozusagen das alles im Projekt auch gehabt und haben sozusagen diese Cartoons schon auch so entwickelt, dass sie für die Sprachkompetenzen der Kinder, denen wir da in öffentlichen Volksschulen begegnet sind und die eben so unterschiedlich sind, funktionieren können. Aber das stimmt total und nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen Dank für den Hinweis, dass wir da auch bei den Broschüren zum Beispiel, die auch in anderen Sprachen machen.
Mich würde noch interessieren, gibt es Unterschiede jetzt zwischen diesen städtischen und den ländlichen, ja, Kindern? Sie haben jetzt dazu nichts Spezifisches gesagt, dass Sie vielleicht dazu noch kurz was sagen. Mhm. Ob Sie da Unterschiede festgestellt haben, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also in Bezug auf die Konzepte Überscheidung und Trennung nicht so stark, aber wir sind natürlich am Land beispielsweise in Bezug auf die Scheidungsfolgen den Godis begegnet. Das ist ein Konzept, das es in Wien nicht so stark gibt. Ich weiß nicht, ob das in Vorarlberg ein Ding ist, aber okay, gut, alles klar, wir waren in Tirol, das ist ganz anders nochmal. Ich dachte, vielleicht ist das auch westösterreichisch, aber es ist auf jeden Fall so, dass es die Godis gibt und das sind die TaufpatInnen und die haben eine viel größere Rolle als in... Könnten Sie es nochmal sagen für mich? Gotha heißen die hier. Okay, gut, alles klar, gut. Also in Tirol kenne ich die unter dem Namen Godi. Jedenfalls, die Taufpatinnen, die haben eine total wichtige Rolle und es ist vollkommen klar, wenn mit den Eltern irgendwas ist, dann gibt es die als Sicherheitsnetz. Das haben wir in Wien nicht so stark festgestellt. Und was natürlich einen Unterschied macht, ist, wenn sich die Kinder überlegen, wie mobil sind sie in Bezug auf Obsorgeregelungen. Und das macht schon einen Unterschied, wenn man am Land ist und man muss, ich weiß nicht, 10 Kilometer in die nächste Schule fahren, dann ist man halt auch sehr abhängig von den Eltern, um dann, weiß ich nicht, zum Gitarreunterricht noch zu kommen oder zum Tanzkurs, keine Ahnung. Genau, in Wien sind einfach die Distanzen mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon viel, viel kleiner. Und das macht halt auch einen Unterschied in Bezug auf das, wie Kinder überlegen, wie sie dann in einer veränderten Situation bei den Eltern tun.
Ja. Und in der Wahrnehmung, also eine Idee wäre sozusagen, dass weil in Wien Scheidungen weiter verbreitet sind, der Umgang auch ein anderer ist, weil es sozusagen mehr commonplace ist. Und in Tirol, wo es ja weniger oft vorkommt, die Reaktionen dafür eher stärker ausschlagen. Lässt sich das auch beobachten?
Das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, weil sozusagen, also erstens, wir haben ja keine quantitative Studie gemacht, das heißt sozusagen diese Unterschiede, wir können die beschreiben, aber wir können jetzt nicht sagen, das ist statistisch auf jeden Fall da. Und was also sich zum Beispiel da vermischt, ist, es kann auch sein, dass, weiß ich nicht, in Wien, in den Schulen, wenn ein Kind besonders religiös aufwächst, dann kann Entscheidung sozusagen ein Ding ist. Es war auch so, dass nicht alle Eltern wollten, dass die Kinder mitmachen dürfen bei den Projekten. Also es waren in jeder Klasse ein paar Kinder, wo die Eltern gesagt haben, warum sollte man mit Kindern über Scheidungen reden? Das ist doch total absurd. So ein hässliches Thema und das wird sowieso, damit werden sie nie konfrontiert sein, also warum sollte man das eigentlich überhaupt machen? Das heißt sozusagen, wo dann jetzt eine normativ negativere oder normativ angespanntere Beziehung zu diesen Themen herkommt, ob das jetzt ist, weil es häufiger ist oder weil es weniger häufig ist oder weil jemand religiös ist oder wie auch immer sozusagen das gelagert ist, können wir nicht ganz genau sagen. Also wir haben diese Unterschiede jetzt nicht extrem präsent gemacht in unseren Ergebnissen, weil dass sich eben mehrere Ebenen vermischen auch. Ja.
Sie haben während dem Vortrag gesagt, dass Sie eine eigene Meinung bzw. eine Theorie dazu hätten, warum das bei den Kindern, glaube ich, mit der Aufteilung so wichtig ist, oder? Auf das wir jetzt nochmal eingegangen sind, das würde mich interessieren.
Ja, das habe ich gar nicht aufgelöst, das stimmt. Wir haben uns natürlich gefragt, warum ist das so, dass die Kinder so stark von den Eltern ausdenken? Und ich finde, aus Kinderperspektive macht es großen Sinn, weil sozusagen eine friedliche Lösung für die Kinder ja, also die Kinder von diesen Konflikten befreit. Und deswegen versuchen, also das wäre meine Theorie dazu, die Kinder da eine Lösung zu finden, die möglichst nachhaltig ist. Und das finde ich auch spannend, sozusagen diese Form, Konflikte zu lösen, nämlich dass man einfach Dinge gleich aufteilt. Das sind ja Dinge, die Erwachsene oft mit Kindern machen, dass man sagt, gut, wir teilen das in der Hälfte und ihr kriegt jeder das. Oder auch diese Geschichte von, wenn sich die Erwachsenen nicht einigen können, dann kommt das Kind ins Kinderheim, ist ja auch sozusagen, oder könnte man übersetzen in einen Kinderkonflikt um irgendein Spielzeug, wo man dann sagt, wisst ihr was, wenn ihr euch überhaupt nicht einigen könnt und nur streitet, dann nehme ich euch das weg und dann kriegt es halt keiner. So, ja. Also ich finde sozusagen, wenn man sich aus einer Kinderperspektive durchdenkt, dann sind die Logiken sehr ähnlich zu dem, wie halt Kinder Konflikte auflösen. Ja. Und auch vielleicht zu diesem Schuldthema könnte ich auch noch was sagen. Oder wollte ich eigentlich auch noch was sagen, warum Kinder oft davon ausgehen, dass sie schuld sind oder irgendwie schuld sein könnten an den Konflikten der Erwachsenen. Das macht halt aus Kinderperspektive auch Sinn, wenn man sich reinversetzt, weil die Erwachsenen oft über Erziehungsthemen zum Beispiel streiten. Also die streiten, die kriegen mit, da gibt es irgendeinen Konflikt um mich herum oder um die Aufteilung der Sorgearbeit, was weiß ich, aber sozusagen die merken, ich bin in diesen Konflikt irgendwie involviert und vielleicht kann ich das irgendwie beeinflussen. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Verantwortungsübernahme.
Ja, ich wollte auch noch fragen, war das, also die Gruppe also von Volksschülerinnen vom Alter, das war wahrscheinlich bewusst gewählt? Also weil ältere Kinder sind nicht in Frage gekommen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, gibt es in der Forschung dazu, in welchem Alter Kinder also besonders vulnerabel sind für Trennungen oder Scheidungen oder wann es vielleicht leichter ist? Oder? Genau.
Das Alter für die Forschung haben wir tatsächlich so ausgewählt, dass es möglichst früh, aber so, dass sie schon autonom miteinander diskutieren können. Also dass es sozusagen nicht, dass auch die Lesekompetenzen ein bisschen da sind, zum Beispiel schon. Die sind auch sehr unterschiedlich jetzt bei den Kindern, die wir hatten, aber trotzdem sozusagen das sicherzustellen. Gibt es ein Alter, wo Kinder besonders vulnerabel sind? Nicht, dass ich wüsste, dass es da eine bestimmte Altersgruppe gibt. Im Wesentlichen kommt es immer darauf an, wie läuft diese Trennung oder Scheidung ab. Das ist das Zentrale. Und wenn man die Kinder fragt, das ist auch was, was wir mit den Kindern besprochen haben, ist es besser, wenn sozusagen die Eltern warten, bis die Kinder größer sind, oder ist es besser, wenn die Kinder kleiner sind? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ja.
Es dürfen auch gerne Sie, wenn Sie möchten, noch etwas ausführen, wo Sie vielleicht beim Zusammenstellen gedacht haben, vielleicht wird es zu lang, ich möchte es ein bisschen abkürzen. Also gerne nehmen Sie auch sich den Raum dafür.
Ja, was mir noch eingefallen ist, zu diesem, weil ich jetzt gesagt habe, dass es wichtig ist, wie diese Veränderungen ablaufen, was man in der Scheidungsforschung irgendwann erkannt hat, ist, dass sozusagen dieses Einzelereignis von Scheidung und Trennung, also da ist natürlich auch die Frage, wie, aber man hat auch verstanden, dass multiple Übergänge etwas ist, was sozusagen das Risiko für Kinder erhöht, da irgendwie negative Folgen davon zu tragen. Und multiple Transitionen heißt einfach viele Veränderungen im Lebenslauf. Das kann auch sein, und das müssen auch nicht jetzt nur das, was wir unter negative Ereignisse verstehen, sein. Das kann auch sein, zum Beispiel ein Elternteil hat eine neue Partnerschaft. Und das Kind muss sich auf eine ganz veränderte Situation oder muss sich oder soll sich auf eine ganz veränderte Situation einstellen. Das kann für Kinder auch anstrengend sein und kann auch ein Übergang sein, der sozusagen da wichtig ist, obwohl das dann ja auch groß als bereichernd erlebt wird. Ja, aber sozusagen diese multiplen Übergänge, das ist nach dem aktuellsten Stand das Schwierigere für Kinder.
Gibt es da Forschung dazu, wie das ist für Kinder, wenn sie jetzt bei der Trennung von den Eltern noch klein waren, und da gibt es immer wieder neue Partnerschaften, die dann wieder in die Brüche gehen, weil das gibt es ja durchaus wieder neue Familienkonstellationen, und das ist ja oft auch so, dass dann auch, wenn das längere Beziehungen sind, dass das durchaus auch wichtige Bezugspersonen sind, wo es dann nachher Trennung, wenn es nicht die leiblichen Eltern sind, dann auch recht schwierig sein kann, hier noch eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
Ja, genau. Also das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Das sind eben diese multiplen Transitionen, von denen wir da sprechen, und die einfach von Kindern auch, also wo man sagt sozusagen, es ist belastender, wenn es da sehr viele Veränderungen gibt und das auch schwierig erlebt wird, als wenn es sozusagen nicht so viele neue Situationen gibt, auf die man sich einstellen muss. Und man muss ja auch dazu sagen, also ich finde, man muss immer so mitdenken, eine Scheidung oder Trennung ist ja nicht nur für dieses Scheidungskind unter Anführungszeichen schwierig, sondern auch für die, also die Eltern sind ja wahnsinnig belastet in der Zeit, das heißt, die sind sozusagen ja, oder manche sind belastet, manche sind weniger belastet, aber das muss man halt auch ein bisschen mitdenken, dass wenn es so viele Veränderungen gibt, dass das natürlich die Erwachsenen auch sehr beschäftigt und halt der Raum für Kinder damit vielleicht phasenweise auch kleiner ist.
Ich habe eine Frage nochmal. Sie waren ja in Volksschulen. Waren da nur Kinder und normale Kinder oder Kinder mit Behinderungen auch mit inkludiert? Weil wir sind da zum Beispiel eine Behindertenarbeitklasse, und da sind jetzt, wir reden meistens vermutlich über Kinder ohne Beeinträchtigung, ohne Behinderung, sei es kognitiv oder körperlich. Gibt es da auch noch
was? Also tatsächlich, ich müsste jetzt nachdenken, es ist so, wir haben jetzt ein aktuelles Projekt, wo es um Familien geht, um Vielfalt von Familien schwerpunktmäßig. Da haben wir mit einem Mädchen gearbeitet, die eine Sehbeeinträchtigung hat, eine starke. Die hatte aber auch eine Assistentin. Also das war so, dass da fast mehr Erwachsene im Raum waren als Kinder in der Klasse. Und da war die Partizipation ganz gut möglich, weil sie auch mit den Comics, die wir da eben mitgebracht haben, die konnte das so vergrößern und konnte, also wir haben das sozusagen im Vorhinein schon gecheckt, ob es Kinder gibt, die besondere Bedürfnisse haben und wo wir sozusagen darauf eingehen können. Was wir in Wien in den Schulen, nur in Wien in den Schulen hatten, waren Kinder, die durch Flucht mehrfach traumatisiert sind und die sozusagen da eine akute psychische Beeinträchtigung einfach hatten und die halt, weiß ich nicht, das halbe Leben im Flüchtlingslager aufgewachsen sind und sehr wenig Regeln kennen und irgendwie sich schwer tun im Klassenverband. Und ja, also Genau, aber ja, das war jetzt nicht so, dass wir da, also das hat schon manchmal besondere Aufmerksamkeit gebraucht, aber da war jetzt nicht so, dass wir irgendwas speziell vorbereitet haben. Aber was auf jeden Fall ein Thema war, war Sprache. Also es waren jetzt, haben nicht alle Kinder, also es haben schon alle Kinder bei uns mitgemacht, aber natürlich, weil unser Team auch zu wenig divers ist, muss man sagen, haben wir teilweise halt mit den Kindern nur eingeschränkt einfach auf Deutsch kommunizieren können.
Ja. Ich hätte noch eine Frage, wenn der Streit und die Abwertung zwischen den Ex-Partnern weitergeht nach der Scheidung, haben Sie da auch geforscht dazu, wie sich das auf die Kinder auswirkt, ob das große Auswirkungen hat? Und ja, wäre meine Frage.
Ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich ganz wichtig, wie es nach der Scheidung oder Trennung auch weitergeht und macht einen großen Unterschied für die Kinder. Also das weiß man aus quantitativen Studien, wenn das Konfliktniveau hoch bleibt zwischen den Eltern, kann das massiv belastend sein für Kinder. Und es ist ja immer sozusagen die Frage, was war vor der Trennung? Wir haben immer diese zwei Zeitpunkte einfach in der Forschung. Und da kann man sich dann sehr gut anschauen, was war vor der Trennung, was war nach der Trennung. Und es gibt eben auch diese Paare, so wie Sie es jetzt gesagt haben, wo sich nicht wahnsinnig viel verändert an der Konfliktsituation, aber wo sozusagen durch die Abwesenheit dann einfach von dem Partner oder Partnerin sich halt diese Joghurt-Konflikte, wie wir gehört haben, diese kleineren vielleicht ein bisschen lösen und sozusagen nicht diese permanente Konfliktsituation, die Kinder nicht permanent in diese Konfliktsituation involviert sind. Ja, aber es macht trotzdem einen großen Unterschied für das Belastungsniveau, wenn man sich das anschaut und für die Folgen.
Ja, und die Kinder haben das dann auch zum Thema gemacht, zum Teil.
Die haben das auch zum Thema gemacht, auch in unserer Forschung, ja. Da war zum Beispiel das Thema, ob die sich überhaupt noch sehen sollten. Ja? Also wie diese Abholsituation funktionieren kann. Da ist auch viel drüber diskutiert worden. Und da gab es auch Kinder, die gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall, weil dann sehen die sich. Und wenn die sich sehen, dann streiten die gleich. Also sozusagen diese, ja, das ist auch, war ein wichtiges Thema, ja.
Ja, wenn es bei Ihnen vielleicht keine Fragen mehr gibt, Sie können sich trotzdem noch melden. Frau Parisot, wenn Sie noch etwas ausführen möchten, gerne. Aber ich finde, wir sind auch ganz, ganz gut bedient worden heute, ganz toll informiert und gehen, glaube ich, mit einem ganz tollen, erweiterten Blick nach Hause, nämlich diese Perspektiven der Kinder, vielleicht nicht nur in diesem Punkt mitzudenken, weiterzudenken, da möchte ich gerne anregen, in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens die Kinderperspektive nicht außer Acht zu lassen, sondern ins Zentrum zu stellen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, und im April geht es dann weiter mit den Vorträgen der wertvollen Kinder im Vorarlberger Kinderdorf. Diesmal wird es darum gehen, wie wir Kinder darin stärken können, gegen Rassismus aufzutreten. Ich finde ganz ein hochaktuelles Thema, das ich mir hier für diesen Platz für Sie ausgesucht habe. Kommen Sie gerne wieder. Ich möchte doch hinten den Büchertisch erwähnen, der Buchhandlung Brunner, die heute wunderbar bestückt sind mit ganz, ganz unterschiedlichen, mit Bilderbüchern, mit dem Fachbuch natürlich, aber auch mit anderen Büchern. Decken Sie sich ein, lassen Sie sich inspirieren. Herzlichen Dank auch für die Kimi Kinderbetreuung, die uns eingeladen haben und dass wir zu Gast sein dürfen. Auch dem Edgar für die Technik, vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Vielen Dank. Applaus